Hallo, du Anfänger. So wurdest du lange nicht begrüßt, oder? Ich war echt gespannt, wer wohl zu so einem Anfänger-Gottesdienst überhaupt kommen würde. Das Wort Anfänger, das ist jetzt ja nicht vollkommen vorurteilsfrei. Neulich, da habe ich bei YouTube eine Ärztesendung gesehen, die hieß Anfänger in Weiß, üben, üben, üben. Ich dachte, ich gucke mir mal ein bisschen an, habe mir dann aber gedacht, wer lässt sich denn von jemandem operieren, der sagt, ich kann zwar nichts, aber die richtigen Klamotten, die habe ich schon mal an. Stell dir vor, du liegst gerade auf dem OP-Tisch, die Narkose beginnt zu wirken und der Arzt sagt dann noch, wenn ich mal groß bin, will ich richtiger Arzt werden. Oder du liegst gerade im OP und dann fragt der Arzt dich, darf ich die Leber auch noch mit rausnehmen? Warum, ist die auch kaputt? Nee, aber ich wollte sowas schon immer mal machen. Ich würde mich nicht wohlfühlen, glaube ich. Schön, dass ihr trotzdem zu unserem Anfängergottesdienst gekommen seid. Keiner von uns wird zu solchen Ärzten gehen. Aber hier in diesem Anfängergottesdienst ist eins anders. Wir haben eine tolle Band, eine tolle Moderation, wir haben eine gute Technik, wir haben Essen, wir haben Trinken. Nur bei der Predigt, da hat sich das Team wohl gedacht, jetzt müssen wir unserem Anfängerthema mal treu bleiben. Und da kam ich dann ins Spiel. Früher war dieses Wort für mich eine richtige Beleidigung, dieses Wort Anfänger. Ich weiß noch, wie meine Mutter damals versucht hat, mir das Gitarrespielen beizubringen. Wer von euch hat mal zumindest versucht, Gitarre zu spielen? Einige Hände gehen hoch, egal ob es geklappt hat oder nicht. Oh, jetzt sehe ich von vielen, von denen ich das nicht wusste. Okay. Kann ich mal ansprechen. Jeder Christ ein Gitarrist, sagen so viele Leute. Bei mir war das nicht der Punkt. Ich wollte damals einfach nur cool sein und das machen, was mein Bruder schon macht. Aber erinnern wir uns doch mal an unsere erste Gitarrenlektion. Eins der ersten Dinge, die man als Gitarrist lernen muss, ist, wie heißen eigentlich die Gitarrenseiten? Wer von euch hat die erste Gitarrenlektion überstanden und kann mir mal helfen und sagen, wie diese einzelnen Saiten genannt werden, die Tonhöhen? Gibt es da jemand, der sich traut, das einfach mal reinzurufen? Ah, super, vielen Dank. Das ist gleich so ein Satz, der einprägt. Daraus höre ich dann E, A, D, G, H, E, oder? Sehr gut, vielen Dank. Ich habe das damals ganz ähnlich erlebt. Meine Mutter hatte nämlich auch so einen coolen Trick, wie ich mir diesen Satz gut merken konnte, wie ich mir diese einzelnen Töne gut merken könnte, nämlich folgenden Satz. Da hat sie mich angeschaut und gesagt, ein Anfänger der Gitarre hat Eifer. Sie ist noch richtig begeistert von ihrem Trick, von ihrem Satz. Und ich denke mir, Anfänger? Hat die gerade Anfänger zu mir gesagt? Ich wurde richtig, richtig sauer, ehrlich gesagt. Nur weil ich keine Gitarre spielen kann, bin ich doch noch kein Anfänger. Dann habe ich mir was Neues überlegt. E, A, D, G habe ich mir gedacht, das kann man auch anders nennen. Bei mir wurde daraus eine alte dumme Gans. Dabei habe ich natürlich nicht meine Mutter gemeint. Vielleicht ging dir das gerade ähnlich, als ich dich begrüßt habe mit Hallo, du Anfänger. Ich bin glücklich, dass das jetzt keiner rausgerannt ist und irgendwie besonders sauer war. Aber vielleicht hast du dir gedacht, nee, Anfänger, ich nicht. Ich bin nur der Fahrer. Irgendjemand musste die Anfänger ja herbringen. Eigentlich will doch keiner Anfänger sein, oder? Keiner möchte wirklich Anfänger sein, mit Ausnahme von einem Typen, von dem ich neulich in der Bibel gelesen habe. Diesem Mann wurde das Fischen in die Wiege gelegt. Er ist am Wasser groß geworden, am See Genezareth. Und solange er sich erinnern kann, lebt seine Familie vom Fischen. Natürlich hat er es auch dann früh von seinem Vater beigebracht bekommen. Nacht für Nacht ist er jetzt mit dem Fischen unterwegs und dieser 21 Kilometer lange und 13 Kilometer breite See wird schnell sein Zuhause. Er wird erwachsen, gründet ein mittelständisches Fischereiunternehmen und alles läuft. Er weiß, wie alles geht. Auch wo er wann am meisten Fische fängt. Und sein jüngerer Bruder, der ist schon richtig neidisch fast auf ihn. Er möchte auch so werden. Jeder Handgriff wird im Schlaf beherrscht. Netze auswerfen, wieder einholen, Fische ausnehmen, sie auf der Straße verkaufen, Netze flicken, das kann er alles. In seinem Job hat er wirklich alles im Griff. Kennst du das auch? Gibt es in deinem Leben einen Bereich, wo du sagst, alles läuft? Vielleicht im Beruf oder in der Schule, im Studium, im Sport oder vielleicht in der Art, wie du an Gott glaubst? Kennst du schon alle Antworten? Weißt du, wie es richtig geht? Musst du es nur noch den anderen erklären? Worin bist du richtig gut? Wo würdest du beim Bewerbungsgespräch sagen, das ist meine Stärke? Worin schauen andere auf dich auf? Wofür loben dich andere? Wo kann dir so schnell keiner was vormachen? Und wo bist du ein Vorbild für andere? Vielleicht könntest du auf eine dieser 10 Fragen antworten. Vielleicht ganz bescheiden und schüchtern, ja, eigentlich bin ich ganz gut in, oder vielleicht auch ganz selbstbewusst. Darin macht mir keiner was vor. Ich hoffe, jeder hat nun so eine Tätigkeit vor Augen, eine Gabe, ein Talent, wo er sagt, das kann ich, darin bin ich gut. Darin bin ich wie dieser Mann beim Fischen. Schauen wir uns einmal an, was mit diesem erfahrenen Fischer passiert. Die Bibel zeigt uns in einer Szene in Matthäus 4, Vers 18, was da los ist. Und da heißt es, als Jesus am See Genezareth entlangging, sah er 2 Brüder. Simon, der Petrus genannt wird, und sein Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihre Netze in den See aus, denn sie waren Fischer. Jesus sagte ihnen, kommt, folgt mir. Ich mache euch zu Menschenfischern. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Was denkst du, wenn du das hörst? Ist das vernünftig, was Petrus da macht? Klingt es logisch? Für mich gar nicht. Ich stelle mir vor, wie Jesus in so einem Fischkostüm da langkommt und deshalb alle Fischer ihm hinterherlaufen. Aber nein, er sagt zu Petrus, komm mit, folg mir nach, ich mache dich zu einem Menschenfischer. Ich glaube nicht, dass Petrus wusste, was ein Menschenfischer ist. Ich schätze, Jesus hat das Wort für ihn erfunden. Aber Petrus, er verlässt seine Heimat, verlässt seine Familie. Er verlässt das, was er am besten kann, sein Beruf, sein Talent, das Fischen. Warum? Ich glaube, und damit komme ich zu meinem ersten von 3 Punkten, Petrus ist neugierig. Gierig, was Neues zu lernen. Netze auswerfen, Boot fahren, Netze einholen, Fische ausnehmen, Fisch verkaufen, Netze flicken. Das kann er mittlerweile mit verbundenen Augen. Aber Menschenfischer sein, davon hat er noch nie was gehört. Sicher weiß Petrus noch, wie er begeistert zum ersten Mal mit seinem Papa auf See fahren durfte. Wie er tagsüber gar nicht schlafen konnte, voller Nervosität, voller Aufregung, abends mit seinem Vater loszudürfen. Sicher weiß er noch, wie er zum ersten Mal das Netz auswerfen darf, zusammen mit den anderen Männern. Und wie er es dann wieder reinholt, voller Eifer und seine ersten Fische fängt. Als Jesus jetzt kommt und fragt, willst du was Neues lernen? Da erinnert sich Petrus daran, wie viel Freude er gehabt hat, als ihn das Fischen noch herausgefordert hat. Bist du eigentlich noch neugierig? Lässt du dich in deinem Beruf, in deinem Talent oder in deinem Glauben noch herausfordern? Oder hast du vergessen, wie schön es sein kann, Anfänger zu sein? Wenn ja, dann möchte ich dich jetzt kurz mit einem Video daran erinnern.
I'll be fine.
Have fun.
I'll do it. Well, here goes something, I guess. Okay, you can do this. I'm gonna jump
You got it.
Whoa, my ski's slipping off.
Just remember, never snowplow, okay?
No snowplows.
Just keep it straight and you'll be fine.
Okay.
See if you can do on the 20.
Straight. Do you go faster on the in run?
A little bit.
A little bit?
Yeah.
Is it any steeper, do you think? Not
same,
much.
Same steepness, it's just longer.
Well, just longer. Just longer. Just a bigger 20, that's all.
Yep. Have
it's
fun.
A bigger 20.
Go ahead. You got
them. I got it.
It's fine. You'll be fine.
Okay. Here.
The longer you wait, you'll be more scared.
I go. Suspense at the top of the first time freaks you out. That's the only thing. It's so fun.
60?
Huh? 60 seems like nothing now. Whoa!
Ich glaube, viele von uns hätten dieses weinerliche Kind am liebsten fest in den Arm genommen, oder? Einige hätten bestimmt auch gesagt, keine Sorge, wir kommen morgen wieder, da schaffst du es bestimmt. Aber wer hätte diesem Kind diesen riesigen Erfolg nehmen wollen? Wer hätte dem Kind das verwehren können, diese tolle Erfahrung? Wann hast du das letzte Mal so wuhu gerufen? War das etwas, wo du an einen Punkt kamst, wo du gesagt hast, das mache ich immer so? Hast du so wuh gerufen, als du etwas gemacht hast, was du kennst, was für dich normal ist? Oder war das vielleicht an einer Stelle, wo du nicht wusstest, wie du das schaffen sollst, als du Anfänger warst? In den nächsten Minuten wollen wir entdecken, warum Anfänger sein keine Beleidigung ist, sondern eine Lebenseinstellung. Das Kind ist neugierig und wagt sich auf diese Schanze. Und als es dann unten ankommt, es ist wie neu geboren. Und das ist unser nächstes Stichwort. Wir kennen das Kind oben als weinerlich, als verängstigt und unten als selbstbewusst, zielorientiert und stark, voller Elan. Die 60 Meter Schanze ist jetzt nichts mehr, ruft es noch. Man wird nicht glauben, dass es dasselbe Kind ist, wenn man nicht gesehen hätte, wie es hier runterfährt. Genauso wie man Petrus sich nicht auf dem Land vorstellen konnte, nicht dort umherwandernd. Aber jetzt ist er nicht mehr Fischer, sondern Jünger. Als erstes ist er vollkommen begeistert. Er verbringt Zeit mit Jesus. Er schaut sich alles ab. Er sammelt Erfahrungen. Er sieht die Heilung. Er sieht, wie Jesus einen Blick für diejenigen hat, die von anderen vergessen sind. Und er sieht dieses starke Vertrauen von Jesus zum Vater. Diese starke Verbindung. All das sammelt er wie ein Anfänger. Und dann macht er sich eine Meinung und kommt zu der Erkenntnis, Jesus ist nicht irgend so ein Typ. Jesus ist Gottes Sohn. Die Schriftgelehrten sind keine Anfänger im Glauben. Das sind Theologen. Das sind Leute, die sind es gewohnt, ihr Lehren zu hinterfragen. Und weil sie so in ihrem Schema drin sind, erkennen sie Jesus nicht so, wie Petrus ihn erkennt. Sie sehen zwar das Gleiche, aber Petrus erkennt Jesus und baut eine Beziehung zu Jesus auf. Das ist bei den Schriftgelehrten nicht der Fall. Warum? Weil Petrus Anfänger ist. Weil Petrus keine Vorurteile hat. Und dann kommt Petrus in die Situation, die ganz ähnlich ist, wie die aus dem Video gerade von diesem Kind. In eine Situation, die ihn ziemlich verzweifeln lässt. Er ist gemeinsam gerade mit den Jüngern auf diesem See Genezareth, wo er aufgewachsen ist, unterwegs. Doch plötzlich kommen sie in einen unglaublichen Sturm. An Rudern ist jetzt mal gar nicht mehr zu denken. Diejenigen, die sich nicht gerade festhalten von den Jüngern, die schöpfen das Wasser. Stundenlang dauert dieser Sturm. Als Jesus jetzt über das Wasser zu ihnen gelaufen kommt, beruhigt er sie. Was allerdings nicht einfach ist. Denn sie dachten, es wäre ein Gespenst, der kommt. Und für Seefahrer war das damals die typische Vorstellung, dass jetzt der Tod kommt. Doch Petrus sieht Jesus. Er erkennt ihn. Und vermutlich denkt Petrus nun nochmal an all die Dinge, die er von Jesus schon gesammelt hat. Er sieht in Jesus den Heilenden. Sieht in Jesus denjenigen, der den Blick für andere hat. Sieht in Jesus den mit dem Vertrauen zum Vater. Und jetzt sieht er auch gerade noch, wie Jesus auf dem Wasser läuft. Und dann kommt seine Aufforderung an Jesus. Wenn du es bist, dann lass du mich zu dir aufs Wasser kommen. Und Jesus sagt, komm. Und jetzt stelle ich mir Petrus genau wie dieses Kind auf der Skischanze vor. Wie er vielleicht zögert. Wie er nochmal nachfragt. Aber wie er dann, wie dieses Kind sagt, I go. Und dann diesen Schritt aufs Wasser wagt. Damit verlässt er dieses bekannte Terrain von ihm als Fischer, dieses Boot, was ihm bekannt ist, und geht einen Schritt in etwas, was er erst vor kurzer Zeit kennengelernt hat. Von etwas, wo er nie dachte, dass das überhaupt möglich wäre. Er wagt was Neues. Jesus sieht ihn und würdigt das. Und so beginnt für ihn ein Neuanfang. Und dies ist das dritte Wort, was in dieser Predigt wichtig wird. Petrus erlebt einen Neuanfang, als Jesus ihn würdigt, als Jesus sein Anfängersein würdigt. Kurz bevor Jesus gekreuzigt wird, sucht er sich Petrus und sagt, du sollst meine Jünger anführen. Nicht, weil Petrus keine Fehler macht. Da ist Petrus der ganz Falsche. Auch nicht, weil Petrus so viel Ahnung vom ersten Teil der Bibel hat. Das auch nicht, gewiss nicht. Nein, sondern weil er seine Leidenschaft sieht. Weil Jesus spürt seinen Anfängergeist. Und darum ist Petrus derjenige, den Jesus haben möchte, um seine Gemeinde zu leiten. Bist du auch so ein Petrus? Oder würdest du eher sagen, ich bin im Glauben eigentlich mehr so stehen geblieben? Hast Schritte des Neuanfangs nicht gewagt? Dann will ich dir ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die mir helfen, Anfänger zu bleiben. Erster Tipp, vielleicht langweilt dich dein Glaube manchmal. Dann disqualifizier dich mal selbst. Meine Methode, lies die Bibel wie zum ersten Mal. Neulich, da habe ich mir eine neue Bibel gekauft. Ich habe wahrscheinlich so 10, 12 Bibeln zu Hause rumliegen, aber diese Bibel, die lese ich, die verschlinge ich, die markiere ich mir, als würde ich Jesus noch gar nicht kennen. Als könnte ich, wie Petrus, nochmal neu sammeln, Informationen über Jesus sammeln und merken, wer er eigentlich ist. Zweiter Tipp, vielleicht glaubst du, du kennst dich schon ganz gut aus. Dann stell mal Fragen. Verlass dich nicht auf das, was du schon weißt, sondern sei offen für Neues. Im Konfi-Unterricht darf ich das ständig machen, Fragen stellen. Und immer wieder merke ich, wie dann Antworten kommen, wo ich denke, wow, das habe ich so eigentlich noch nie gesehen. Dritter Tipp, wenn du merkst, mein Glaube läuft, dann probier mal was Neues. Vor einiger Zeit, da war ich im Kloster für 6 Schweigetage. Und während des Schweigens oder kurz vor dem Schweigen, da sah ich einen älteren Mann, der war Professor, und er sagte, während dieser Schweigezeit möchte ich konkret an meinem Gottesbild arbeiten. Ich dachte mir, wie cool. Vierter Tipp, wenn andere dich schätzen, wenn andere gut von dir denken, dann zeig ihnen mal, was du eigentlich nicht kannst. Zeig ihnen mal, wo du überfordert bist. Welche biblische Geschichte gibt es vielleicht, die du nicht verstehst oder nicht verstehst, warum sie überhaupt in der Bibel mit dabei ist? Oder wo sagt Jesus was? Was du vielleicht nicht so zustimmen kannst. Und jetzt mein letzter Tipp, segel mit den Anfängern. Ein ehemaliger Dozent von mir ist so ein Segelass. Doch neulich habe ich an Steinhuder Meer noch 2 Leute kennengelernt, die auch segeln. Im Gespräch stellt sich dann heraus, dass es mein ehemaliger Dozent war, der ihnen das Segeln beigebracht hat und immer noch Kurse gibt. Als ich diesen Dozenten frage, warum machst du das, anstatt die Zeit zu nutzen, um selber rauszufahren, er sagt mir, ich liebe es, mit diesen motivierten Leuten zusammenzuarbeiten. Hand in Hand mit den Anfängern. Das hält meine Leidenschaft am Leben. Mit Jugendlichen unterwegs zu sein, zu sehen, wie sie Jesus gerade kennenlernen, das ist für mich das Schönste an meinem Beruf hier in der Gemeinde als Diakon. Ich liebe das. Jetzt die Frage an dich, um ganz konkret zu werden, jetzt am Schluss der Predigt. Was wirst du heute noch tun? Was wirst du heute noch tun, um später nicht an die Geschichten denken zu müssen, die du hättest erzählen können, wenn du wie Petrus mal was gewagt hättest? Erfahrene Pastoren schließen ihre Predigt meist mit Amen. Aber das bin ich nicht. Ich bin Anfänger und Amen klingt für mich so fertig. Darum schließe ich lieber mit den Worten von Clouseau. Herzlich willkommen, Neuanfang.